Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik mit Tess Kadiri.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Turi 2 Clubraums von mir aus Bonn. Und da das heute der erste Tag und die erste Folge ist, unsere Premiere, wollen wir euch erstmal kurz erklären, was euch in diesem Podcast erwartet. Der Turi 2 Clubraum ist unser wöchentlicher Treff um 12 Uhr am Freitag, live hier im Clubraum, den ihr später natürlich auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl nachhören könnt. Moderiert wird das Ganze von mir, Tesnim Kadiri, und begrüßen darf ich in meinen auditiven vier Wänden immer einen prominenten Gast oder eine Gästin und jemanden aus der Redaktion. Oft mit dabei und natürlich auch bei der heutigen und ersten Folge mit von der Partie ist Peter Turi.
Ja, hallo aus Wiesbaden. Ich bin schon ganz aufgeregt bei dieser Premiere und ich habe auch das große Vergnügen, dich, Tess, meine Vorrednerin, mal kurz der Turi 2 Community vorstellen zu dürfen. Du bist die neue Chefin im Turi 2 Clubraum. Ich bin nur gelegentlicher Gast. Wie soll ich dich vorstellen? Sagen wir mal so, die unvergleichliche Tess Niem, Tess Kadiri, die Gucci-Tasche unter den Werkstudentinnen. Die Radiostimme mit dem Fernsehgesicht, das Beste oder vielleicht Einzige, was vom Clubhouse-Hype übrig blieb, Tess, das bist du. Tess, du bist übrigens der einzige Mensch, der es schafft, auf die 7 Fragen des Turi 2 Fragebogens über 5 Minuten lang zu antworten. Und man hört dir sogar gerne zu, denn du machst das großartig. Also danke, liebe Tess, dass du ein wenig Glanz in unsere Clubhütte bringst.
Oh, okay. Gerne, gerne. Danke für die Blumen. Ich fühle mich hier auch ziemlich wohl. Bei dieser Einleitung und Vorstellung geht es aber ja auch gar nicht anders. Wir beide sind hier gerade aber nicht allein. Deswegen sollten wir uns mal unserem Gast im Bunde, dem Dritten im Bunde, zuwenden. Und zwar dir, Raphael Brinkert, der erste Gast, den Peter und ich hier begrüßen dürfen. Herzlich willkommen im Clubraum.
Moin, grüßt euch.
Dich wollen wir erstmal ein bisschen vorstellen. Und ich glaube, Peter, du wolltest starten und dann liefere ich euch ein paar Fakten zu Raphael.
Nee, du wolltest den Raphael zuerst vorstellen. Okay. Ich hätte dann eine Bemerkung dazu.
Okay. Dann ist heute hier als Premierengast im neu eröffneten Turi 2 Clubraum der Mann, der die SPD great again gemacht hat und den Langweiler Olaf Scholz zur Lichtgestalt und zum Kanzler gemacht hat. Ladies and Gentlemen, Armin Laschet. Nein, ich glaube, es ist Raphael Brinkert. Denn dank Raphael Brinkert ist die SPD wirklich wieder cool geworden. Zusammen mit seinem Partner Dennis Lück denkt sich Raphael für die gemeinsame Agentur Brinkert Lück beruflich neue Ideen aus, die sich thematisch irgendwo zwischen Politik und Fußball einordnen lassen. Ideen, um zum Beispiel Promis wie den Fußballer Goretzka oder den Fußballverein FC Schalke in der Öffentlichkeit besser aussehen zu lassen. So gründet er 2014 bereits die Facebook-Seite des FC Schalke 04 oder unterstützt Hilfsaktionen wie die diesjährige WeKick Corona-Aktion. 2019 betreut er das Marketing für Angela Merkel und in diesem Jahr führt er mit seiner Agentur die SPD und den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zum unerwarteten Erfolg. Sich selbst versteht er als Arbeitstier und für die Zukunft Deutschlands prophezeit Raphael Brinkert eine ökosoziale Marktwirtschaft.
Da muss ich dazwischen gehen. Raphael, siehst du dich jetzt gut getroffen von Tess?
Solange sie mir keine Tiernamen gibt, ist, glaube ich, alles okay.
Okay. Gut, dann war das erstmal genug des Vorgeplänkes, glaube ich, ihr beiden. Wir müssen nämlich reden und ich bin schon sehr gespannt auf die Themen und Thesen, die ihr mir mitgebracht habt und später vorstellen werdet.
Die Themen der Woche.
Und du, Tess, sollst dir auch eine These mitbringen. Also der Clubraum läuft in der ersten Hälfte ja so ab, dass alle drei, die zusammen sind, eine Beobachtung mitbringen, ein Thema und dazu eine These formulieren und dann versuchen, die Zustimmung der beiden anderen zu kriegen. Was ist denn dein Thema und deine These diese Woche, Tess?
Mein Thema dreht sich um Corona. Ich habe nämlich gemerkt, dass ImpfgegnerInnen oder einfach Leute, die sich nicht impfen wollen, in meiner Generation kein so großes Ding sind. Wir machen es einfach. Und mein Professor meinte zum Beispiel in der Vorlesung gestern zu uns, dass an meiner Uni die Impfquote von, ich glaube, circa 95% waren es, auf jeden Fall unter 10% Ungeimpfte. Und ich gehe davon grundsätzlich immer aus, wenn ich mit Leuten rede an der Uni. Ich fände es komisch, wenn jemand mir sagen würde, hey, ich bin ungeimpft. Wir haben Partys an Halloween gefeiert. Da war ein ganzes Schutzkonzept. Es war einfach einfach nur eine WG, die eine Party für ein paar Leute veranstaltet hat. Und unten wurde extra jemand hingesetzt, der kontrolliert hat, dass man ein Impfpass vorzeigt, einen Testnachweis und sich über die Luca-App oder die Corona-Warn-App dort registriert hat auf dieser Party. Also unglaublich, dass wir so weit sind und sowas hinkriegen. Und gleichzeitig uns vorgeworfen wurde sehr lang und das immer noch ein bisschen so ist, dass wir die ganze Zeit Party schmeißen, Corona ignorieren und die Unis so lange geschlossen wurden und es nicht mal darüber nachgedacht wurde, was kann man für diese Generation tun. Also meine These, die jüngere Generation, und damit meine ich vor allem Studierende, trägt die Gesellschaft gerade aus der Pandemie. Wir boostern uns, wir impfen uns, wir testen uns. Die negativen Folgen müssen trotzdem primär wir ertragen.
Oha, also du klopfst dir an die Brust deiner Generation und sagst, wir sind hier die Vorbilder und ihr alten weißen Männer seid das Problem, oder wie ist
ja,
das?
Ja, und die Politik juckt's nicht, was für uns gemacht werden könnte. Also egal, wie sehr man sich da bemüht und anstrengt, ist es trotzdem so, dass man irgendwie die Vergessenen der Pandemie, also Vergessene der Pandemie endet. Wie siehst du das, Peter? Wie siehst du das, Raphael?
Peter, erst du? Oder?
Ich würd dir den Vortritt lassen, Raphael.
Na, ich glaube, dass man es gar nicht so pauschal beantworten kann, dass man gar nicht sagen kann, es gibt die eine Generation, die jetzt signifikant benachteiligt wird, währenddessen andere glimpflich davonkommen. Ich glaube, natürlich gibt es Vorurteile, die gibt es in unserem Alltag in vielen Bereichen. Natürlich gibt es dann auch sicherlich Herausforderungen für bestimmte öffentliche Institutionen, für Studenten und Co. Genauso wie generell das Thema Bildungssystem sicherlich auf der Strecke geblieben ist in den letzten anderthalb Jahren. Aber das trifft ja auch auf andere Wirtschaftsbranchen zu und dort natürlich auch noch viel maßgeblicher, dass Arbeitsplätze verloren worden sind, dass sie über Kurzarbeitergeld überbrückt werden sind. Also von daher, jeder ist sich selbst natürlich der Nächste und sieht sein eigenes Schicksal natürlich dann auch immer weniger repräsentiert als möglicherweise das der Allgemeinheit. Aber ich sehe nicht, dass eine Generation jetzt wesentlichere Nachteile hatte als andere.
Ja, aber es wurde doch über Kindergärten nachgedacht, über Schulen, weil Eltern davon betroffen sind. Über Studierende oder Unis wurde lange nicht nachgedacht, obwohl man ein Konzept da viel besser etablieren kann. In großen Vorlesungssälen mit Menschen, die viel älter sind, auch Berufsrückkehr, viel easier. Ich konnte schneller zu meinem Studijob, als ich zurück konnte zu meiner Uni. Also,
Gut, also eines muss ich deiner Generation zugestehen und dir persönlich auch. Ihr kommt schneller an Impfungen dran als wir Älteren. Also das war schon im Frühjahr so, dass ich auf Twitter gesehen habe, wäre alles in der Berliner Blase mit 20, 30, 35 schon eine Impfung hatte. Obwohl ich über 60 bin, seit Februar hatte ich da noch lange keine Einladung. Jetzt ist es genauso, wenn ich meinen Hausarzt frage, sagt er, komm doch im Februar und du hast heute Vormittag noch schnell eine Booster-Impfung gekriegt, was dazu geführt hat, dass wir hier dringend auf dich gewartet haben, dass du pünktlich in den Clubraum kommst. Also hätte ich eher eine Gegenthese, dass es auch Impfverweigerer unter Jugendlichen gibt und dass ihr vielleicht ein bisschen geschickter darin seid, dann an Termine dran zu kommen. Denn ich weiß, dass sehr viele ältere Leute sehr große Probleme haben und das nicht ganz checken, wie sie online und so weiter sich Impftermine besorgen.
Okay, nee, das nehme ich tatsächlich an. Es war nämlich, also ich fand es leicht, erstaunlich leicht, weil ich, aber ich habe es auch gegoogelt. Das kann tatsächlich ein Problem für manche sein. Ich weiß nicht, ob jede Ärztin das gesagt hätte. Und es war auch sehr spontan, das hinzukriegen. Also stimmt, lasse ich gelten. Trotzdem ist meine These, von der ich einen Daumen nach oben oder einen nach unten haben möchte, die junge Generation, und damit meine ich vor allem uns Studierende, trägt die Gesellschaft gerade aus der Pandemie, obwohl wir davon wenig profitieren.
Nein, Daumen runter.
Okay. Würde ich auch geben, leider Gottes.
Okay, dann bin ich mit meiner These alleine, aber ist auch gut so. Ist okay.
Tess, wie wirst du damit fertig, dass du voll aufgelaufen bist bei jetzt zwei alten, weisen, klugen Männern? Es muss erst mal verdauen.
Ich muss sagen, es ist jetzt vielleicht auch nicht das dankbarste Publikum für meine These. Ist auch okay. Ich freue mich jetzt auf deine These, Peter.
Na, ja. Vielleicht ergänzend, Tess, du hast natürlich recht, dass die Herausforderung der Digitalisierung in Hörsälen möglicherweise am ausgeprägtesten waren. Ich glaube, da hat man Defizite gesehen, wo man jetzt schleunigst praktisch auf die Überholspur muss. Und von daher hat die Pandemie ja nicht nur uns alle die Schwächen unserer Systeme gezeigt, sondern auch insbesondere die Krise als Chance nutzend gezeigt, was man ändern muss. Und ich habe da die Hoffnung, dass wir vielleicht in 10 Jahren so weit sind, dass wir nicht mehr über überfüllte Hörsäle sprechen, sondern dass sehr viel Digitalisierung noch viel, viel normaler wird. Ich hätte mir das gewünscht als Student damals.
Ich bin ehrlich gesagt glücklich, dass wir wieder in den Vorlesungen sehen sind. Aber Ich glaube, das große Problem war auch einfach, dass wir uns nicht treffen konnten. Ist ja auch egal. Ich merke schon, ihr stimmt mir da nicht zu. Ist okay. Wir können zur nächsten These übergehen. Thema, Peter, was hast du uns mitgebracht?
Ja, mein Thema heute ist das, was heute Morgen im Morgen-Newsletter von Turi 2 der meistgeklickte Link war, also vom Abend-Newsletter gestern. Und zwar war das die sehr berechtigte Kritik von dem sehr zu Recht erzürnten Kollegen Stefan Nickemeyer. Stefan legt in einem Beitrag in Übermedien, was ja überhaupt ein sehr empfehlenswerter Dienst ist, sehr zu Recht die Finger in ein blutendes, eiterndes, stinkendes Geschwür. Und dieses Geschwür ist die Corona-Berichterstattung der Bild-Zeitung. Stefan hat da völlig zu Recht aufgeschrieben, dass Bild über Monate gegen die Maskenpflicht, gegen Tests, gegen Corona-Beschränkungen richtig krass polemisiert hat. Warnungen vor steigenden Infektionszahlen waren Schreckenspropaganda, Panikmache, Gängelungen und so weiter. Und nun prangert eben diese Bild an, dass die Politik auf die explodierenden Corona-Fälle nicht vorbereitet ist. Tests und Maskenpflicht abgeschafft sind, das ist doch echt Schwachsinn, was die Bild da macht. Und Stefan sagt völlig zu Recht, letztlich hat der journalistische Kurs von Bild mit dazu beigetragen, dass die Corona-Lage jetzt noch schlimmer ist, als sie sein müsste. Ich finde, das sagt er sehr, sehr, sehr zu Recht. Heute Morgen hat übrigens der Reichelt-Nachfolger Johannes Boje, von dem ich mir ein bisschen mehr Vernunft in der Bild-Zeitung erhoffe, heute hat er übrigens nachgesetzt und er spricht vom Totalversagen der Politik, statt dass er vom Totalversagen der Bild-Zeitung auch mal sprechen sollte. Also meiner Meinung nach ist die Corona-Berichterstattung der Bild schädlich für jeden einzelnen Leser der Bild, gefährlich für das Gemeinwesen und schändlich für die Verantwortlichen beim Springer Verlag. Und das, ihr seht schon, ich reg mich ein bisschen auf, das bringt mich zu meiner These, die eigentlich eine Forderung ist. Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Springer, hat ja jetzt Erfahrung im Entschuldigen und er sollte sich entschuldigen für den Corona-Kurs der Bild-Zeitung unter Julian Reichelt. Und er sollte öffentlich allen Verschwörungstheorien von Querdenkern bis DDR-Journalisten entsagen und seinen Ex-Assistenten Johannes Boje anweisen, und zwar klar anweisen, dass bei Bild künftig ein Kurs der Vernunft gefahren ist. Und diese Entschuldigung sollte Matthias Döpfner auf Seite 1 von Welt und Bild bringen. Das ist meine These.
Okay, möchtest du vorgehen, Raphael, oder soll ich zuerst?
Und gerne du diesmal.
Okay, also ich persönlich stimme dir zu. Ich finde auch grundsätzlich, dass bei vielen Beschlüssen auf politischer Ebene immer erst vorher diskutiert wird, warum machen sie es nicht, und am Ende wird darüber sich beschwert, dass jetzt haben sie es gemacht. Also ich finde, dass grundsätzlich und vor allem auch bei Axel Springer ein bisschen die Bremse angezogen werden sollte. Ich stimme dir zu, Peter. Absolut. Auch wenn du mir nicht zustimmst.
Ich würde es gerne ergänzen. Ich glaube, gerade unruhige, nervöse Zeiten erfordern seriöse Berichterstattung. Das gilt auch für Boulevardmedien. Und von daher hätte ich mir da schon einen sensibleren Kurs in einer Pandemie gewünscht und keine immer Hau-drauf-Mentalität, die natürlich dem Boulevard jetzt nicht ganz fern ist. Von daher würde ich dir an der Stelle auch zustimmen und den Daumen nach oben geben.
Okay, dann zweimal Daumen nach oben. Deine Erfolgsquote ist höher als meine. Mal schauen, wie sie bei dir ist, Raphael. Welches Thema und welche These hast du uns mitgebracht?
Na, ehrlicherweise, was mich so ein bisschen am meisten berührt, aus der Position des jetzt Agenturgeschäftsführers, als Vater, als Person der Gesellschaft, als irgendwie auch dann Mitglied von Sportvereinen oder so, was mich am meisten beschäftigt ist, warum es uns nicht gelungen ist, in diesem Sommer zu impfen, was das Zeug hält, und dass dieses Land bislang immer noch keine Herdenimmunität erlangt hat. Wir sind, glaube ich, bei Bremen mittlerweile bei vollständig Geimpften, was so als Vorzeigebundesland gilt, bei knapp 80%. In Spanien ist man über 90. Und meine These ist, dass die Misskommunikation des Bundesgesundheitsministeriums seit anderthalb Jahren verantwortlich dafür ist, dass wir bis heute keine Herdenimmunität haben. Und was ich im gleichen Zug auch vermisse, ist, dass es uns nicht gelungen ist, mit Ausnahme der ersten Pandemie, wo es dann in den harten Lockdown ging, dass wir ein Gemeinschaftserlebnis, dass wir einen Ruck durch Deutschland gingen, für das Thema Impfen, sondern dass es immer wieder eher eine Information und Aufklärung war, aber nie ein Erlebnis und nie den Appell hat, gemeinsam schlagen wir Corona. Und deswegen ist meine These tatsächlich, die ich gerne wiederhole, das Bundesgesundheitsministerium und Jens Spahn sind schuld, dass wir noch nicht die Herdenimmunität erlangt haben, mangels Misskommunikation.
Okay. Peter, siehst du das auch so?
Wenn wir noch den Halbsatz einbauen und der unvernünftige Teil der Medien, dann stimme ich zu. Nein, ich stimme deiner These zu, Raphael, 100% dafür. Hätte mehr passieren müssen, mehr emotionale, mehr mitnehmende Werbung, die auch an die richtige Zielgruppe kommt. Ne? Ich denke, es war zu viel Bestätigung der Bestätigen, also praising in the church.
Ja, das Ding ist, ich hatte das Gefühl, dass schon Ansätze da waren, wie zum Beispiel auf TikTok, wo bestimmte Menschen, die eigentlich als Vorbilder für junge Menschen agieren, sich dafür ausgesprochen haben. Ich habe mich nur gewundert, warum es nicht funktioniert hat und warum es auch journalistisch oder auf Twitter total kritisiert wurde, dass diese Kampagne so lief. Also es gesagt wurde, also die haben es ja versucht, lustig aufzuarbeiten und haben sich dahingestellt und gesagt und haben dann diese typischen Aussagen wie ich habe keinen Bock oder es dauert zu lange umgedreht und dann gesagt, warum es schon cool wäre, sich impfen zu lassen. Und ich habe dann nicht verstanden, warum das gar nicht erst angekommen ist. Und eben dieser Nebensatz, den finde ich sehr wichtig, Peter, dass dann noch steht, journalistisch wurde es jedes Mal total auseinandergenommen und nicht mal darüber nachgedacht. Also es gab keine wirklichen Ansätze, wie kann man es besser machen. Es wurde einfach nur wieder draufgehauen, um dich zu zitieren, Raphael. Also stimmt absolut. Und Journalismus hat da auch eine Rolle gespielt, finde ich.
Na, ich fand es tatsächlich teilweise grotesk, weil am 28. Dezember hat, glaube ich, Jens Spahn gesagt, dass jetzt eine große Impfkampagne startet, dass man sich impfen lassen kann. Und wir hatten im ersten Quartal diesen Jahres, als wir dann den Impfstoff hatten, hat das allein das Bundesgesundheitsministerium 30, 40, 50 Millionen für Impfkommunikation ausgegeben. Als es aber gar nicht darum ging, praktisch das Angebot zu kommunizieren, weil die Nachfrage eh da war. Im zweiten und dritten Quartal, als da die Nachfrage gesunken ist, insbesondere im dritten Quartal, gab es nahezu kaum noch eine Kommunikation. Ich glaube nicht, dass wir in 2021 die Trendwende oder die Herdenimmunität in der Pandemie erlangen, indem wir mit Howard Carpendale und Uschi Glas werben. Ich glaube, das ist dann eher so, dachte ich so, das wäre vielleicht eine Kommunikation, die ich vor 20 Jahren erwartet hätte, ja.
Ja, stimmt. Aber auf TikTok wurde ja auch mit anderen Leuten geworben. Ja, bitte?
Nie, dass es eine Durchdringung, dass es viral wurde, dass es positiv besprochen wurde. Ich habe da zwei, drei Mal schon in den letzten Monaten zitiert, ein Video beispielsweise vom Gesundheitsministerium aus Ohio, die einfach Mausefallen nebeneinander gelegt haben und einen Tischtennisball drüber fallen lassen haben, um die Abstandsregel zu erklären. Und einmal gingen dann alle los und als die Mausefallen dann auseinander standen, gingen halt nur noch 3, 4 los. So, und ich glaube, diese einfachen Analogien, die benötigt doch eine erfolgreiche Kommunikation, auch eine einfache Sprache und kein Zeigefinger. Also das einzige Einfache war irgendwie Ärmel hoch. Aber wenn ich mich am 28. Dezember mit dem Ärmel hoch vor die Messe halten in Hamburg gestellt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal im Februar eine Lungenentzündung gehabt vor dem ersten Peaks.
Gut, also aus meiner Sicht, Raphael, kriegst du eine Daumen hoch für deine These, dass die Impfkommunikation versagt hat. Tess, du auch.
Von mir auch, absolut. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, cool, ihr habt auf jeden Fall mehr Erfolg als ich heute und wir müssen langsam weiter, denn wir wollen einen schnellen Podcast und euch schnell einen Überblick liefern über die Themen der Woche, aber auch über die Personen, über die wir heute sprechen. Also danke für eure Thesen und die Diskussion. Jetzt, Raphael, geht es in unserem Kreuzverhör nur um dich.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Du, Raphael, antwortest bitte so kurz es geht, okay?
Gerne.
Super. Was ist in deinem Leben wichtiger? Sport oder Politik?
Beides.
Dann fange ich mal ganz vorne an. Wann wachst du morgens auf?
Tatsächlich um 5.
Was machst du als erstes?
Ich gehe auf Twitter.
Was ist in deinem Leben dein Lieblingsfußballspieler? Sorry.
Aktuell würde ich sagen Leon Goretzka, da ich ihn betreuen darf.
Wie viel Fußball guckst du pro Woche?
Ich darf das, glaube ich, gar nicht öffentlich sagen, weil ich gucke seit einem Jahr so gut wie kein Fußball aktiv mehr. Also ich bin gerne live beim Tussaltern am See, aber tatsächlich ansonsten beschränkt es sich eigentlich auf Spiele von Leon Goretzka.
Drei Werte, die du deinen Kindern mitgeben möchtest?
Willen, Ehrlichkeit und Vertrauen.
Wie lebst du diese Werte deiner Agentur im alltäglichen Leben?
in dem die Agentur eigentlich eine hohe Schnittmenge zu meinem Persönlichkeitsprofil aufweist. Also von daher, ich schlüpfe in keine Rolle, wenn ich morgens in die Agentur gehe oder am Rechner gehe, sondern ich lebe eigentlich so, wie ich bin und entweder gefällt es oder nicht.
Warum hat die SPD die Wahl in diesem Jahr gewonnen?
Weil sie die beste Kampagne, das beste Programm und den besten Kandidaten hatte.
Du bist in die CDU eingetreten, als du 2019 Europawahlkampf gemacht hast für die CDU. Du bist in die SPD eingetreten, als du für die SPD Bundestagswahl gemacht hast. Was kommt als nächstes? Grüne?
Ich bin bislang tatsächlich auch während meiner Arbeit bei jedem Fußballverein Mitglied geworden, für den ich geworben habe, weil ich den Ansatz schon so sehe, dass ich eine Marke ganzheitlich verstehen möchte. Das geht nur, wenn ich Mitglied werde. Das kann ich informell machen, das kann ich geheim machen oder das kann ich dann auch sagen, wenn mich jemand danach fragt. Von daher war das eine logische Konsequenz. Gleichzeitig glaube ich, dass selbst 2019, als ich ja dann für Frau Merkel und die CDU arbeiten durfte, wir doch eine sozialdemokratische Kanzlerin hatten bis zuletzt. Von daher war der Wechsel zur SPD ein leichter und tatsächlich auch einer, der großen Spaß gemacht hat und wo es eine inhaltlich hohe Deckungsgleichheit mit meinen persönlichen Interessen oder auch Werten Kanon gibt. Von daher kein Widerspruch.
Hast du denn zwischendurch dran gedacht, aus der SPD, aus der CDU auszutreten, als du Mitglied warst?
Ja, ich bin ja sogar ausgetreten und zwar nachdem Angela Merkel den Parteivorsitz dann abgegeben hat, nachdem unsere Arbeit tatsächlich auch absolviert war.
Und aber zwischendurch, während der Arbeit, hast du nicht drüber nachgedacht?
Nein, nochmal, okay. Ich möchte das ganzheitlich verstehen. Dazu gehört auch, dass man Dinge ganzheitlich wahrnimmt und dazu gehört auch, dass man nicht nur im Konrad-Adenauer-Haus oder Willy-Brandt-Haus ist und der Parteiführung zuhört oder dem Marketing-Team, sondern dass man auch die Basis versteht. Und das bekommt man nur durch den 1-zu-1-Kontakt mit der Basis. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin ausgetreten nach dem Tabubruch von Thüringen, weil ich einen Rechtsruck verspürt habe innerhalb der Partei mit Werteunion, mit einer Duldung von Maaßen und Merz. Und ehrlicherweise möchte ich mit den Menschen relativ wenig zu tun haben.
Du hast im Wahlkampf erfolgreich die SPD übersetzt als soziale Politik für dich. Ihr habt damit das Kanzleramt erobert. Heißt SPD für dich jetzt Super Plus für dich und deine Agentur?
Ach, weiß ich gar nicht. Also wir gucken, dass wir einfach einen vernünftigen Job machen und wir haben nie eine aktive Neugeschäftsstrategie verfolgt, sondern unsere Neugeschäftsstrategie war bisher, dass wir ans Telefon gehen und daran werden wir uns, glaube ich, noch eine gute Zeit halten.
Oha, das klingt aber ziemlich arrogant, Raphael. Ne? Wir warten auf Anrufe. Man fragt uns, wir müssen gar nicht akquirieren. Ist das tatsächlich so?
Nee, es ist gar nicht arrogant, sondern es ist einfach so, wie es im Moment ist und solange wir nicht viel mehr jetzt Personen haben, die auch unserem Qualitätsanspruch genügen, sind wir dann tatsächlich eher in der Situation, dass wir auf aktives Neugeschäft verzichten und nur auf reaktives setzen. Das heißt, es gibt ein konkretes Interesse von einem Kunden, mit uns zusammenzuarbeiten. So. Das ist ein Luxus, das wissen wir, aber wir sind jetzt auch noch keine 800 oder 1000 Personen, sondern erst 45.
Und welche Folgeaufträge könnte es jetzt für dich geben?
Na, ich glaube, dass wir jetzt natürlich uns auch Gedanken machen über den Bundesparteitag der SPD in diesem Jahr, also auslaufende Projekte mit der SPD. Sicherlich werden wir uns da auch zu einem Zeitpunkt X mit Lars, Saskia und dem Team zusammensetzen, in welcher Form es weitergehen könnte. Wir haben immer gesagt, wir wollen eher auf nationaler Ebene tätig sein. Also es ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir möglicherweise den nächsten OB-Wahlkampf in der Kleinstadt machen oder so, das wahrscheinlich eher weniger, sondern ich glaube, eine tolle Chance wäre, die SPD von einer, dieses Comeback weiter zu begleiten. Also von einer Volkspartei zur Erfolgspartei und von einer Erfolgspartei zur Love-Brand. Und das ist so, was uns umtreibt. Für Ministerien würden wir schon sehr, sehr gerne arbeiten, weil wir glauben, dass Deutschland eine bessere Kommunikation verdient hätte. Und wir da gerne bereit wären, auch aktiv zu werden. Das war teilweise noch gar nicht möglich, weil wir ja noch erst sehr frisch am Markt sind. Also man muss ja auch qua Ausschreibungsbedingungen dann mindestens 2 oder 3 Jahre teilweise im Markt sein, einen gewissen Mitarbeiterstab vorweisen etc. So, und von daher freuen wir uns auch viel Sport wieder machen zu dürfen.
Kurze Antworten, Raphael. Ich will da nämlich kurz einhaken und fragen, wird Brinkert-Lück jetzt die neue Regierungsagentur? Haben wir das richtig verstanden?
Ich denke nicht, aber ich will jetzt auch für die Zukunft nichts ausschließen.
Ja, in Berlin gibt es ja auch eine Menge Ministerien, die neu besetzt werden und die neue Vorhaben neu bewerben werden. Da winken schon eine Menge Aufträge für dich, oder?
Theoretisch ja, aber das ist so ein bisschen Glaskugel. solange der Anruf nicht kommt, stellt sich die Frage ja nicht.
Und welche Kampagne würdest du gern machen, wenn du dir die Frage jetzt konkret stellst?
Ich habe gestern, glaube ich, bei Bild Live gesagt, dass ich unfassbar gerne gerade kostenlos auch eine Impfkampagne für Deutschland machen würde.
Also wir brauchen es auf jeden Fall. Was passt vielleicht auch zur nächsten Frage? Was würdest du sofort ändern in Deutschland, wenn du Kanzler wärst?
Die Digitalisierung im gesamten Bildungswesen inklusive Grundschule.
Okay. Wenn wir davon jetzt ein bisschen wegkommen, weg von der Politik und rüber zu deiner Agentur, wer ist Lück in Brinkert Lück, also der zweite Teil?
Ein herausragend positiv Bekloppter, den ich und einer meiner besten Freunde seit über 20 Jahren, der in Zürich wohnt und den ich erst zu Jungformat bringen durfte und jetzt endlich gemeinsam für ein gemeinsames Unterfangen begeistern konnte.
Warum passt das Stichwort Doppelherz für euch beide so gut?
Weil es unser erster Kunde war und weil auf dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Damals war ich ja noch Berater und eher Texter. Und von daher war das so der erste Kunde. Und bis heute schlägt das Herz eigentlich für die gleichen Werte und für die gleiche Art von Kreation.
Was ist der Unterschied zwischen einer Werteagentur und einer Werbeagentur?
Dass sie Haltung nicht als regional ausgesteuertes Verkaufsargument sieht, sondern als DNA des eigenen Unternehmens, das lebt und versucht auch einen größtmöglichen Fit mit Unternehmen und Institutionen, Vereinen, Verbänden zu finden, die das dann tragen oder für die man dann auch arbeiten darf.
Wieso würdest du, Raphael, nicht mit Nestlé arbeiten?
Weil sie bis heute noch für eine Enteignung von Wasser stehen und nicht für eine Demokratisierung.
Denkst du manchmal, schrei vor Glück, an dieser alten Zalando-Kampagne warst du ja beteiligt?
Gerne, weil ich mit Dörte Sprengler-Ahrens und Jan Dreckshausen, glaube ich, eine tolle Zeit hatte und sie mir beide ermöglichen haben, dann Jungformat Sports gründen zu dürfen.
Ich würde ganz im Ernst von dir wissen wollen, warst du der größere Faktor für den Sieg von Olaf Scholz oder tatsächlich Armin Laschet?
Lars Klingbeil.
Ja, ist eine Antwort. Braucht Deutschland ein weiteres von zwei Männern geführtes Unternehmen?
Nein, aber ich fände es skandalös und ich fände es traurig, wenn unsere Gesellschaft an einem Punkt wäre, dass man sich entschuldigen würde, müsste, wenn man mit einem guten Freund eine Unternehmung gründet.
Okay. Du beschreibst dich selbst als Arbeitstier. Wie schätzt du deine Work-Life-Balance ein?
Scheiße.
Okay, aber das haben wir JournalistInnen mit euch gemeinsam.
Es gibt einen Satz, den ich sehr gerne in dem Kontext nenne, wenn es entweder es ist Beruf oder Berufung und wenn man das Glück hat, was machen zu dürfen, was einem total erfüllt und was einem Spaß macht, dann ist ja Arbeitszeit keine Arbeitszeit, sondern dann macht es ja auch sehr viel Freude. Von daher, ja, ich arbeite zu viel, aber es macht auch verdammt viel Spaß.
Das hast du letzte Woche doch auch gesagt, Peter, oder? So, das war, glaube ich, der Satz. Arbeitszeit ist, solange man sie gut verwendet, dann ist das ganze Leben Arbeit und es ist okay.
Ich glaube, ich habe gesagt, wenn die Arbeit richtig Spaß macht, empfindet man sie nicht als Arbeit. Und von daher versteht man dann den Begriff Work-Life als Gegensatz-Balance nicht ganz.
Ja. In der Kommunikation mit KollegInnen auf der Arbeit, Raphael, WhatsApp, SMS, Mail oder Anruf?
Das Team sagt mir, dass ich häufiger Slack benutzen sollte. Ansonsten ist es gerne Anruf und WhatsApp.
Und wenn du wählst, beruflich, Hamburg, Düsseldorf, Zürich, wofür würdest du dich entscheiden?
Haltern am See.
Haltern am See, okay.
Was ist so geil an Haltern am See?
Das ist meine Heimatstadt und ich glaube, zu Hause kann man sich an vielen Orten der Welt fühlen, aber die Heimat hat man doch nur einmal. So, und von daher gibt es einfach eine hohe emotionale Bindung. Viele Freunde sind da, die Familie ist da, Schalke 04 ist nicht weit. Und es ist so ein bisschen, die Stadt ist, ja, das Starnberg des Ruhrgebiets.
Und was ist das Schönste an der Schweiz? Die Höhe der Honorare oder?
Das Land ist einfach unfassbar schön. So, also ich glaube, irgendwie, wer einmal die Berge kennen und schätzen gelernt hat, So, der findet das, glaube ich, sensationell. Von der bin ich dankbar, dass ich auch dort mit Dennis eine Agentur haben darf.
Von der Agentur weg zu Medien, was würdest du für dich persönlich am relevantesten? Also was benutzt du am ehesten? Facebook, Instagram oder TikTok?
WhatsApp.
Nee, ich meinte schon unter den dreien. Also
mehr und mehr Instagram, Facebook aber immer noch, TikTok eher ganz selten.
Und wo informierst du dich?
Twitter.
Welches Medium ist für dich persönlich am relevantesten? Gedruckte Zeitung, Radio, Podcast, Online, Social Media?
Ich höre gar keine Podcasts, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil der Weg zur Arbeit ein zu kurzer ist. Deswegen tatsächlich lese unfassbar viele gern tatsächlich gedruckte Zeitungen als E-Paper. Und ansonsten ist auch tatsächlich Twitter da zu meinem Hauptmedium geworden.
Okay, aber unsere Podcast-Folge hörst du hoffentlich nach. Also, ja, Peter, sorry.
Tess, eine oder zwei Fragen hebst du dir bitte noch auf. Wir kommen fast zum Ende, nicht ohne, dass ich noch 5 Sätze dir sage, Raphael, die du einfach zu Ende führst. Ja? Der erste Satz lautet, Twitter ist?
Informationsmedium.
Leon Goretzka wird?
Hoffentlich Weltmeister im Jahr 2022.
Jean-Rémy von Matt war?
Ist bis heute ein guter Freund.
Letzte Frage von den 5. Olaf Scholz wird?
Kanzler, 4. sozialdemokratischer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Danke dir. Danke für deine Antworten und danke vor allem auch für deine Themen und Thesen. Wir sind damit langsam am Ende.
Es ist 12:31. Hast du keine Frage mehr, Tess?
Nee, ich habe tatsächlich keine Frage.
Eine
Dann stell deine Frage noch, natürlich.
Ja, wir hatten ja drüber geredet, dass es eine Schlussfrage geben muss, die es immer gibt. Das haben wir jetzt nicht ganz ausdiskutieren können, wie sie lautet. Deswegen formuliere ich sie mal ganz ungeschützt. Raphael, welche Schlagzeile wünschst du dir, welche Überschrift wünschst du dir am Tag deines Todes bei deinem Nachruf auf turi2.de?
Schreibt ihr die dann auch?
Ja, versprochen. Also Tess kann es versprechen mit ihren 20. Ich kann es nicht versprechen mit meinen 60.
Okay. Er hat genervt, aber es war sehr wichtig.
Super. Das ist ein schönes Fazit. Danke dir. Danke für das heutige Gespräch, Peter. Danke dir, Raphael, dass du heute dabei warst. Komm gerne bald mal wieder und berichte, was sich bei dir seitdem getan hat.
Und auf keinen Fall, Raphael, hast du genervt. Du hast uns sehr erfreut mit deiner Meinung. Danke.
Danke euch. Tschüss.
Wir hören uns wie immer nächste Woche Freitag am 26.11. live um 12 Uhr oder später auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Das nächste Mal mit Gabor Steingart. Also seid gespannt. Bis dahin.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.